Sie hören einen Podcast von DRS 1.
DRS 1 mit Menschen und Horizonte. Am Mikrofon Mike Lamar. Sie ist vermutlich die berühmteste deutsche Künstlerfamilie überhaupt. Die Familie vom Schriftsteller und Nobelpreisträger Thomas Mann. Zahlreiche Artikel, Bücher, Filme und Fernsehserien haben sich mit ihrem Schicksal beschäftigt. Die Tragik der Söhne und der Töchter, die unter einem dominanten Vater gelitten haben, ist immer wieder in der Öffentlichkeit ausbreitet worden. Jetzt meldet sich die nächste Generation zu Wort, der Enkel Frido Mann. Auch er habe Jahrzehnte gebraucht, um aus dem riesigen Schatten von seinem übermächtigen Grossvater rauszutreten. Das schreibt er in seiner Autobiografie Achterbahn. Die Lucia Stettler hat den Frido Mann getroffen und mit ihm über das Auf und Ab von seinem Leben geredet.
It's all right with me, as long as you are by my side. Or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure, oh, just until I found.
DRS 1 Menschen und Horizonte, heute mit dem Thomas Mann, Enkel Frido Mann. Er ist 68 mittlerweile, ausgebildeter Dirigent, hat katholische Theologie studiert und später dann noch ein Psychologiestudium nachgeholt. Aufgewachsen ist er in Kalifornien im Exil während der Nazi-Zeit. Das als Kind vom jüngsten Mannsohn, Michael, der sich später das Leben genommen hat. Als Gymnasiast hat er bei seiner Grossmutter, der Katja Mann, zu Kilchberg am Zürichsee gelebt und heute pendelt er zwischen dem deutschen Göttingen und Pfäffiken Kanton Schweiz hin und her. Die Lucia Stettler hat den Frido Mann aber zu Kilchberg getroffen, am Eingang vom Friedhof. Dort liegt seit 1955 der Mann begraben, der ihn ganz entscheidend geprägt hat. Eben sein Grossvater Thomas Mann, der weltberühmte Schriftsteller und Nobelpreisträger.
Grüß, Herr Mann.
Ja, Herr Stettler, hallo.
Wir laufen jetzt über zum Grab von eurem Grossvater. Darf ich euch bitten, gerade voraus zu gehen?
Ja, gern. Dann haben wir um die Kirche herum. Ja. Sind ja seit der Beerdigung sind ja schon noch andere Familienmitglieder dort begraben worden. Es ist immer der gleiche Weg, den man dann geht.
Kommen ihr öppe daher?
Selten. Selten. Also meistens eben, wenn so ein Gespräch stattfindet mit einem Radio- oder Fernsehsender oder ja, und dann natürlich schon ab und zu mal ein Besucher, der halt das Grab will sehen. Und dann muss ich dann sozusagen die ganze Familie dann dort ausbreitet ist, mehr oder weniger.
Was kommen für Erinnerungen auf an die Beerdigung? Ihr seid ja dann erst 15 gsi.
Ich bin 15 gsi, ja, ja. Und ich habe jetzt, wo ich mal Fotos gesehen habe, aus der Zeit, wo da gemacht worden sind vor der Beerdigung, habe ich dann zu meiner Verwunderung gesehen, dass noch viel mehr Leute da gewesen sind, als ich das damals wahrgenommen habe. Also der, natürlich, ich habe schon gesehen, das sind schon viele Leute, aber ich war doch sehr konzentriert auf Familien und auf den Vorgang von der Beerdigung, von der Kirche, angefangen bei der Predigt und dann, wenn wir dann übergegangen sind zum Grab, und habe mich halt doch gewundert, was für wahnsinnige Masse von Leuten da gewesen sind. Das ist so etwas, was mir jetzt noch im Nachhinein deutlich geworden ist. Ja.
Und so Gefühlswelt damals an diesem Tag vom 15-jährigen Enkel?
Naja, also es war in erster Linie eine Trauer gewesen. Eine sehr grosse, starke Trauer. Er war ja doch eigentlich meine Hauptperson gewesen, wenn man sich so vergleiche mit den eigenen Eltern oder Onkeln und Tanten. Und also neben der Grossmutter, würde ich sagen, ist er doch die wichtigste Figur im Leben von meiner Kindheit gewesen. Aber gleichzeitig war eben auch merkwürdig, das habe ich eben auch in der Autobiografie beschrieben, dass da so ein kleines Gefühl von Befreiung auch so aufgekeimt hat in mir. Ja, jetzt ist der grosse Schatten ist auch irgendwo weg und jetzt habe ich mehr Freiheit, mich selber irgendwie besser zu entfalten. Das ist aber so im Keim gewesen. Ich habe das auch eigentlich mehr so ein bisschen probiert niederzudrücken, weil ich das nicht richtig gefunden habe.
Jetzt kommen wir hier rüber und sehen jetzt langsam das Grab auftauchen.
Ja.
Ein grosser, viereckiger Granitblock. Thomas Mann steht oben drauf, unten die Jahrzahl, weiter unter Katja Mann und noch einmal die Jahrzahlen.
Also Thomas Mann 1875 bis 1955 und bei Katja Mann ist es eben 1883 bis 1980.
Der hat gesagt, schon der Beerdigung ist so eine Mischung von Gefühlen da gewesen. Einerseits eine Trauer, andererseits auch eine Erleichterung. In eurer Biografie, Achterbahn, erwähnt ihr ganz am Schluss in einem Gespräch mit eurem Sohn Stefan, dass ihr für euren Grossvater eine grosse Dankbarkeit verspürt. Wortwörtlich steht da:
Ich weiß nicht, was ich ohne ihn wäre. Denn für mich war er offensichtlich ein sehr viel größerer Segen als für seine drei Söhne, möglicherweise auch mehr als für seine Töchter. Aber es sind eigentlich nur er und meine Großmutter Katja, denen ich bis heute dankbar bin.
Wie meint ihr das, Frido Mann? Ich weiß nicht, was ich ohne ihn wäre.
Ja, das ist ja, ich denke, so in einiger Hinsicht. Das eine ist, dass halt er, der wichtigste Vater, muss ich fast sagen, oder Ersatzvater, Vaterfigur ist vielleicht das richtige Wort, für mich war, als ein Ersatz für meinen Vater, der ja eigentlich immer sehr weit weg war und auch sehr schwierig war und nur selten da für mich da war oder für uns Buben da war. Also das wäre sozusagen die Kinderperspektive. Das andere ist, dass ich halt schon im Laufe der Jahrzehnte, das habe ich damals als Kind noch nicht so gemerkt, so deutlich, so bewusst, aber nachher ist mir immer klarer geworden, was er eigentlich für einen Einfluss, für eine Wirkung als, ja, als, nicht nur als Mensch, sondern eben auch als Vertreter von einer grundmenschlich-humanistischen Idee, die ja in seinem Werk ja den Hauptraum einnimmt, was das für einen Einfluss, ein prägender Einfluss von ihm ausgegangen ist, wo mich eben sehr, sehr bestimmt hat, letzten Endes. Viel unbewusst, aber ich glaube, da ist sehr viel von ihm auf mich übergegangen. So an Haltungen, an Einstellungen, bis hin zum Religiösen, was ja bei ihm auch im letzten 15 Jahren von seinem Leben immer eine größere Rolle gespielt hat. Ich habe auch erst jetzt vor wenigen Jahren erfahren, dass er maßgeblich der war, der die Taufe von allen vier Enkeln initiiert hat, weil das religiöse Denken ist ja sonst in der Familie überhaupt nicht verbreitet gewesen, ganz und gar nicht. Die sind ja eher antireligiös gewesen, aber bei ihm ist da eben noch so eine gewisse Wandlung gewesen am Schluss und das hat sich für mich auch irgendwie ausgewirkt und ich glaube sogar auf den Lebensweg, dass ich dann auch Theologie studiert habe und dass die Frage von Religion eigentlich immer unterschwellig mehr oder weniger oder eben auch deutlicher, wie es dann jetzt auch wieder sich entwickelt hat, von ihm kommt.
Wenn wir hier auf das Grab schauen, sehen wir, dass so vier Kinder von Thomas Mann eben hier begraben sind. Die Erika Mann, die Elisabeth Mann, die Monika Mann und auch euer Vater, der Michael Mann. 1919 bis 1977. Für ihn und für seine Geschwister ist der Thomas Mann, also ihr Vater, viel kleinere Segen gewesen. Schreibt ihr ja.
Ja, wobei ich da auch noch unterscheidet zwischen seinem Verhältnis zu den Söhnen und zu den Töchtern. Also zu den Töchtern hat er ja im Wesentlichen, wenn man jetzt mal die Monika ausnimmt, ja ein sehr positives Verhältnis gehabt, zu den Söhnen eben weniger. Also gerade mit dem Vater, der hat sie wohl sehr schwer gehabt als Bub, als Jugendlicher. Später hat sich das sehr wieder verbessert, aber die Wunde, die Blessuren, die mein Vater da davor getragen hat, die hat dann eben nie wieder verwunden. Ich glaube auch, dass das seinen Tod beschleunigt hat, die Beziehung, weil er ist ja dann zeitlang ja der Sprecher gewesen von der Familie. Er hat Tagebücher, hat er ediert erst, also in einer Edition, die dann nicht mehr rausgekommen ist, weil er dann frühzeitig gestorben ist. Aber an diesen Tagebüchern scheint, so sagt man und schreibt man zum Teil auch so zu sein, ist er wohl auch zerbrochen, als er das alles dann gelesen hat, wie sein Vater zu ihm steht. Ich glaube, es war sicher nicht einseitig der Grund gewesen von seinem Selbstmord, aber es hat sicher mitgespielt.
Es war ein schwieriges Verhältnis zwischen Thomas Mann und seinen Kindern. Unterschiedlich schwierig. Und doch, vier sind jetzt da wieder im Grab vereint. Bedeutet euch dieser Ort hier etwas?
Durchaus, weil es ist halt natürlich schon der Familienhort. Es ist auch ziemlich symbolisch, dass sich die kleinen Grabsteine sich scharen, sozusagen um den riesen Block von den Eltern. Das finde ich schon ein bisschen symbolisch. Und von daher ist das für mich jetzt noch ein reichhaltigeres Grab, als jetzt, wenn nur, wie es noch ganz am Anfang war, nur der Grossvater oder die Grossmutter dann dort jetzt begraben wäre.
Kirchberg, das ist ja nicht nur der Friedhof, das ist auch ein Ort, wo ihr manches Jahr als junger Bursch gelebt habt. Gelebt habt, was manchmal schon nicht einfach gehabt. Mit welchem Gefühl spaziert ihr heute durch Kirchberg? Können wir manchmal noch Gespenster rufen von der Vergangenheit?
Man könnte es Gespenster nennen. Es ist aber inzwischen sogar so, das ist nämlich ganz lustig, dass im Haus, fast gegenüber, ein bisschen schräg gegenüber, sind jetzt vor einiger Zeit gute Freunde von mir eingezogen. Und die besuche ich häufig. Und es ist dann einfach lustig, wenn man dann dort sitzt und einfach so schräg rüber schaut zu dem Haus, das Fenster rein, von der ehemaligen Bibliothek von dem Haus, wo es war. Man kann schon ein bisschen erahnen, wie das Arbeitszimmer vom Grossvater ausgesehen hat und wo ich selber ja auch drin Musik studiert habe, also am Flügel geübt habe für mein Musikstudium. Das sind so Ereignisse und ja, es ist so natürlich, je länger, je häufiger ich da vorbeigehe, desto mehr verblasst das natürlich auch, was damals war und das Gespenst verflüchtigt sich, sagen wir so, langsam. Und ich habe jetzt andere Optionen, andere Blickwinkel, die sogar mich begleitet, auch wenn ich in Kirchberg bin. Also das ist jetzt gar nicht mehr das, was es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war. Ne?
Intensamente ho pensato a te, continuamente
ho cercato di riportarti qui da me, con me, con ogni mezzo, riportarti qui a qualunque prezzo. Ti ho lasciato sempre accese luci bianche nella nebbia per non perderci di più. Quante inutili difese, io che non volevo cedere. Anche adesso che il buio ha i tuoi occhi, sono notti che non dormo più, belli da urlare i tuoi occhi. Sulla rabbia che non hai seguito mai. Io da solo e tu da sola, forse mi dovrei convincere.
Sie hören «Menschen und Horizonte» auf der Seite mit dem Frido Mann, einem Lieblingsenkel von Thomas Mann. Er kommt am Anfang vom Zweiten Weltkrieg im Juli 1940 zu Kalifornien auf die Welt. Sein Vater Michael, der jüngste Sohn von Thomas Mann, arbeitet als Geiger im Symphonieorchester San Francisco. Auch seine berühmten Grosseltern Thomas und Katja leben zu selber Zeit in Amerika, und zwar in Pacific Palisades in der Nähe von Los Angeles.
Also meine Kindheit in Kalifornien ist ja so ein bisschen zweigeteilt, ein bisschen zerrissen gewesen. Auch eine typische Situation auch für das ganze Leben. Ein Stück weit hat da schon angefangen, nämlich das Elternhaus in Mittelkalifornien, also bei San Francisco. Und dann eben bei den Grosseltern, 500, 600 Kilometer südlich, was ja schon wieder sehr anders ist. Aber nicht nur das Klima oder die Landschaft ist ein bisschen anders gewesen, sondern auch die ganze Atmosphäre. Bei meinen Eltern, die haben in einem kleinen Häuschen gewohnt. Und ich habe mich nie sehr wohl daheim gefühlt. Es war eine ein bisschen gespannte Atmosphäre. Ich war viel auf der Straße, bei Mitschülern, bei Freunden. Und bei den Grosseltern war es ganz anders. Die hatten ein riesiges Haus. Und also jedenfalls damals als Kind ist mir es riesig vorgekommen. Grosser Garten. Und Großeltern selber, Onkel, Tante, die in einem Taubenschlag ein- und ausgegangen sind. Sie sind ja immer, haben grosse Reisen gemacht, sind nach Europa, sind dann wieder zurück und sind mal da gewesen, mal nicht da gewesen. Aber Großvater und Großmutter, das sind so die beständigen beiden Leute gewesen, die immer da gewesen sind. Und es war also eine Atmosphäre gewesen von Geborgenheit, von Stabilität, anders eben als bei meinen Eltern.
Zum Vater Michael hatte Frido von Anfang an sehr ein zwiespältiges Verhältnis.
Ja, er ist einfach vom Typ kein Vater gewesen. Er hat selber später sogar zugegeben, dass er wohl einfach viel zu jung und viel zu wenig reif war, um so eine Vaterschaft überhaupt zu tragen.
Aber auch die Mutter von Frido, eine gebürtige Schweizerin, kann die fehlende Vaterliebe nicht kompensieren. Im Gegenteil.
Ich kann mich kein einziges Mal erinnern, dass sie mich irgendwie mal in den Arm genommen hätte oder angelangt hätte oder gestreichelt oder irgendetwas. Das ist mir nicht gegenwärtig, dass das je stattgefunden hat. Sie war eine sehr sonderbare Mutter gewesen.
Der Nähe geht mit dem Haus aus dem Weg. Auch gemeinsame Mahlzeiten finden praktisch keine statt. Vater und Mutter dinieren im Salon. Die Kinder müssen in der Küche aussessen. Häufig sind die Eltern noch auf Reisen. In dieser Zeit werden Frido und sein jüngerer Bruder Toni ins Internat oder zu Verwandten abgeschoben.
Ich habe immer das Gefühl, ich würde von meiner Mutter verwaltet werden. Es war mehr ein Verwaltungsakt gewesen, als ein Erziehungs- oder ein Aufzucht- oder so Akt. Und später hat sie einmal in einem Streitgespräch hat sie gesagt, ja, ihr könnt doch froh sein, dass ihr so viel bei den Grosseltern gewesen seid. Dort haben sie es doch viel besser gehabt als bei uns. Ne?
Die Grosseltern, die Katja und der Thomas Mann, sie zweifellos die Rettung für einen kleinen Frido. In ihrem Haus Pacific Palisades überkommt er die Nestwärme, die er daheim so schmerzlich vermisst.
Bei den Grosseltern war es auch ein sehr grosser, ein idyllischer Platz und ein herrschaftlicher Platz, wo es also auch ziemlich vornehm zugegangen ist. Und viele Gäste, viele Besucher sind gekommen. Zahabig, manchmal ist sogar richtig feierlich im Kerzenschein, ist dann dediniert worden und Musik gemacht worden. Und ja, und es hat etwas Stabiles gehabt bei den Grosseltern, weil der Grossvater hat einen ganzen festen Tagesablauf gehabt, wo man so von Weitem oder auch von Nähem mitbekommen hat, vom Aufstehen am Morgen bis man zu Abend ins Bett gegangen ist.
Und fast immer durfte er als Enkel an diesem Tagesablauf teilnehmen, schreibt der Frido Mann in seiner Biografie.
Eigentlich sind es nur die Vormittagsstunden des Schreibens und die Zeit des Mittagsschlafs und der nachmittäglichen Arbeit des Großvaters, die ich nicht mit ihm verbringe. Während aller Mahlzeiten, der Spaziergänge und beim ausführlichen abendlichen Schallplattenhören ist er immer da. Beim Frühstück ist der von ihm ausgehende Duft nach Eau de Cologne am stärksten.
Wenn ich zum Beispiel ganz am frühen Morgen beim Aufstehen, hat er ja erst, also nur zusammen mit der Katja in seinem Schlafzimmer noch im Morgenrock den Morgenkaffee getrunken. Das ist also gewesen, bevor er sich dann, könnte ich sagen, das Löwe hat und dann sich dann präpariert hat fürs Morgen. Das ist dann schon viel, viel offizieller wieder gewesen, unter einem Tisch. Da sind ja auch andere dabei gewesen. Aber die Sitzung sozusagen in seinem Allerheiligsten, in seinem Schlafzimmer im Morgenrock mit der Großmutter, wo ich dann durfte dabei sein, wo man dann im Sommer manchmal schon auf den Balkon getreten ist und ein bisschen schöne Wetter genossen haben und dann wieder zurück sind. Das sind natürlich ganz besondere Ereignisse gewesen. Und da hat er eben schon angefangen, so mit mir zu reden, zu parlieren, zu erzählen.
Und habt ihr damals gemerkt, dass er schon ein weltberühmter Schriftsteller ist?
Das ist mir natürlich im Laufe der Jahre immer deutlicher geworden. Das habe ich als ganz Kleiner sicher ein bisschen weniger gemerkt. Aber dann nach und nach ist das schon so gewesen. Die vielen Leute, die Ehrfurcht, die Leute immer ausgestrahlt haben, wenn sie da gewesen sind, das hat man schon gemerkt. Und er hat ja auch etwas sehr Distinguiertes gehabt, also in seinem ganzen Auftreten. Auch wenn er sich seine Toilette, wenn er sich gekleidet hat, hat immer sehr geachtet aufs Äußere auch, dass das alles gut war. Und natürlich in Gesprächen, auch mit der Großmutter oder was ich in der Familie auch gehört habe, im Living Room, also im Wohnzimmer, wo man da zu Abend oder am Mittag nach dem Essen da gesessen ist, hat man aus dem Gespräch gemerkt, dass das eben eine ganz wichtige Persönlichkeit war. Und für mich war es natürlich immer so ein Gemisch gewesen, dass es eine grosse Ehre war für mich, dann eben so in der Nähe von so einem Mann zu sein. Aber gleichzeitig ist er dann doch ein ganz enger, warmherziger Vertrauter sozusagen von mir gewesen, sodass das immer gemischt hat. Und ich habe mit einer immer größeren Selbstverständlichkeit eben die Größe von ihm sozusagen erlebt haben und aufgenommen haben.
Im Arbeitszimmer pflegt unser Großvater meinem Bruder Toni und mir nachmittags auf dem hellen Sofa Märchen vorzulesen. Von Hauf, aus Tausend und einer Nacht und vor allem von Hans Christian Andersen. Die Rezitationsweise des meisterhaften Vorlesers ist ein solches Fest, dass ich oft schon kaum mehr auf den Inhalt des Vorgetragenen achte. Von dieser Stimme geht eine starke, suggestive Kraft aus. Je häufiger und tiefer sie auf mich wirkt, desto anhaltender sind die Nachschwingungen. Ich glaube es noch heute zu spüren, wenn ich selber vorlese.
Die gelten ja immer als Lieblingsenkel. Wie hat sich denn das geäussert?
Ja, dass er halt, das habe ich dann auch schon ziemlich früh gespürt, dass er halt mit mir fast ausschließlich sich abgegeben hat, also viel abgegeben hat jedenfalls. Also mein Bruder ist da sehr im Hintergrund gewesen. Der ist zwar dabei gesessen bei den Vorlesungsnachmittagen, wenn der Grossvater Märchen vorgelesen hat, aber so ganz aussen irgendwie, so unbeteiligt, das ist halt da dabei gewesen, vielleicht nicht einmal jedes Mal. Er hat ja auch zu seinen anderen beiden Enkelinnen auch in der ja, nicht ein intensives Verhältnis kam. Er äußert sich auch im Tagebuch mittelenthusiastisch über sie. Und die sind halt da gewesen und die haben bei dem Geburtstag oder Weihnachten auch ihr Gedicht müssen aufsagen oder ein bisschen etwas am Klavier vorspielen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich da schon im Mittelpunkt gewesen bin.
Er ist ein sehr ruhiger Großvater, trotzdem präsent, auch wenn er wenig oder gar nicht spricht. Gelegentlich sprudeln Meinungsäußerungen oder Erzählungen aus ihm heraus, heiter, hell, prägnant, gesetzt und doch leicht und oft lustig. Und durch alles hindurch spüre ich, obwohl wir einander körperlich kaum berühren, seine durchgehende verlässliche Liebe und Zärtlichkeit mir gegenüber, besonders bei den alltäglichen Begrüßungen oder Verabschiedungen.
Man hat ja so den Eindruck, wenn man auf eure Familie zurückschaut oder Bilanz zieht, eben, dass er unheimlich ein dominanter Mensch war. Habt ihr ihn denn als Bube auch so erlebt?
Halt in einer sehr verhaltenen Art. Er war ja nicht einer, der dann so gross und laut auftreten ist und mit dem Fuß auf den Tisch gehauen hat, sondern er hat auf eine ganz stille Art hat er sehr stark gewirkt. Er hat eine Ausstrahlung gehabt, also so könnte man es nämlich am besten sagen, eine Ausstrahlung, die immer sehr stark gewirkt hat. Zum Beispiel auch, wenn er mal nicht gut zweig war, hat man sofort gemerkt, das hat im Raum fast knistert. Oder auch, ich erinnere mich ganz selten mal, sogar eigentlich nur das einzige Mal, wo er mir böse war, wenn ich irgendetwas Falsches gesagt habe. Und wie er dann geschwiegen hat und wie er an einem vorbeischaut, das hat wahnsinnig gewirkt. Und da kann ich mir gut vorstellen, wie er auch als Vater, wo er noch nicht so mild und abgeklärt war, wie zu meiner Zeit, dass das für Kinder sicher harte Situationen können sein, wenn er so durch Stille und durch stille Strafen können wirken. Das muss ungehörig gewesen sein. Und das habe ich eben auch einmal ansatzweise sogar selber am eigenen Leib gespürt.
Der Frido Mann über seine ersten Jahre mit dem weltberühmten Grossvater, dem Thomas Mann. Der Grossvater hat seinem Lieblingsenkel auch literarisch ein Denkmal gesetzt. Mehr dazu gerade als nächstes auf der Reise Menschen und Horizonte.
Your time to call. There's something about distance that gets to us all. Dark clouds above me, little people below. I'll walk with a purpose. There's some place to go. It's my place to paint my own selfish scene on this cold, lonely canvas. Weather and me.
Sei es am Sonntagnachmittag mit Menschen und Horizonte. Der Friedomann hat im Exil in Kalifornien keine einfache Kindheit gehabt. Die Eltern, die sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt gewesen und haben die beiden Buben immer wieder abgeschoben, häufig zu den Grosseltern. Eine besondere Beziehung entwickelt der kleine Frido in dieser Zeit zu seinem Grossvater, Thomas Mann. Der liest ihm regelmässig Märchen vor, nimmt ihn mit auf Spaziergänge und setzt ihm auch literarisch ein Denkmal. Er verewigt ihn als Figur im Roman Dr. Faustus, was aber dem Frido gar nicht geschmeichelt hat. Im Gegenteil, wegen dem Missbrauch, in Anführungszeichen, will der Friedomann später jahrelang nichts mehr von seinem Grossvater wissen.
Das war aber erst nach seinem Tod, weil ich habe ja schon als Bub immer wieder mal unterschwellig erfahren, dass er mich im Dr. Faustus im letzten Kapitel als der Nepomuk Schneidewein, Echo heisst er ja auch, ganz grausamerweise hat sterben als vierjähriger Bub. Als auch ein geliebter Bub, ein schöner Bub, ein Himmelsbote, wie es da heisst, aber eben, wo dann als Kontrast zu dem schönen Leben dann eben furchtbar an einer Hirnhautentzündung stirbt wird. Also sehr schlimm beschrieben und so. Und ich hatte die Passage damals als Kind natürlich nie gelesen und auch nie gewusst, wie das jetzt genau aussieht. Man hat auch nie mit mir darüber geredet, sondern es ist immer so gewesen, dass ich genau gemerkt habe an der Reaktion der Erwachsenen, wenn es dann das Thema zur Sprache gekommen ist und besonders auch eben, wenn die Gäste gekommen sind, die mich komisch angeschaut haben und wenn sie mir vorbeigegangen sind und so weiter, dass da irgendetwas ist. Und unterschwellig ist es also einfach präsent gewesen. Es hat nie ein einschneidendes Erlebnis gegeben, wo ich gewusst habe, ah, jetzt weiss ich, dass das passiert ist. Sondern es ist einfach da präsent gewesen. Und noch in Erlenbach, also später, wo ich in der Internatszeit, habe ich zum ersten Mal dann einfach aus Neugier als der 12-, 13-Jährige die Entstehung des Dr. Faustus gelesen. Das kleine Büchli, das Begleitbüchli, wo er beschreibt, ja, wie ein er geschaffen hat an dem grossen Werk. Und da komme ich jetzt als der Nepomuk natürlich direkt, also mit richtiger Namensnennung, dann auch vor. Und wie er mich da eingebaut hat als die Figur. Und das habe ich eben auch relativ nach meiner Erinnerung gelassen gelesen. Und erst dann 3 Jahre später, als er gestorben ist, da habe ich angefangen zu überlegen, was hat er eigentlich mit mir gemacht. da ist die Zeit gewesen, wo ich dann so nach wenigen Jahren, nach seinem Tod, wo ich dann eben auch aus dem Kirchberger Haus dann rausgedrängt habe, ins Erwachsenenleben will ich nicht gehen. Da habe ich gesagt, ja, das ist ein Makel, das ist ein, oder es ist ein Stigma, was mir da anhängt. Und das merke ich auch immer noch an der Reaktion der Leute, dass mir das irgendwie schadet, mehr als nützt. Und dann ist eben über mehrere Jahrzehnte habe ich unterschwellig, bin ich böse gewesen auf ihn, habe ihm das also übel genommen. Und erst, wo dann so in den 90er Jahren, zweite Hälfte der 90er Jahre, so die letzten Tagebücher rausgekommen sind und ich das mal wissen, was jetzt, wie steht er eigentlich, der, der mich da missbraucht hat, literarisch als Kind, wie steht er eigentlich jetzt zu mir, wie ist er noch in den letzten Jahren zu mir gestanden? Und da habe ich dann zu meiner grossen Überraschung gelesen, dass mein Bild, das ich von ihm hatte, falsch war, nämlich, dass ich nur so als kleiner Bub für ihn so ein Maskottli-Figürli für ihn war, das er dann literarisch eben schön benutzt hat und dass er mich dann später vielleicht ich ihn nicht mehr so sehr interessiert hätte, dass er das distanziert war, dann habe ich aber anlesen, das war völlig falsch gewesen. Er hat bis zum Schluss, also fast buchstäblich bis zum letzten Atemzug, hat er eine ganz starke Beziehung zu mir gehabt. Und da ist mir deutlich geworden, dass ich ihm Unrecht da habe und dass es also nicht nur so ein Negatives gewesen ist, dass er mich da so literarisch eben verwertet hat, sondern dass das dann für mich eine offene Frage gewesen ist, warum hat er das gemacht, was ich bis heute auch noch nicht genau beantworten kann. Das ist für mich dann ganz ein Wandel gewesen und dann habe ich dann auch eine Schrift habe ich dann verfasst, zu dem Thema, wie ich das eben jetzt nachher gesehen habe. Das ist ein Vortrag, wo ich dann zum 50-jährigen Jubiläum vom Dr. Faustus im 97 vor der Zürcher Thomas-Mann-Gesellschaft gehalten habe. Und das ist dann wirklich wie so ein Bann. Der ist dann irgendwie beendet gewesen. Der ist abgeschlossen gewesen für mich. Und das ist dann eine Befreiung gewesen, normal in meinem Leben.
Think back on these times and the dreams we left behind. I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You were right there for me. In my dreams I'll always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am there you'll be. In my heart, the Lord.
Menschen und Horizonte auf DRS 1 mit einem Blick hinter die Kulissen von einer legendären Familie, von der Familie Mann. Das Familienoberhaupt, der Thomas Mann, hat so berühmte Romane geschrieben wie Buddenbrooks, Zauberberg oder Dr. Faustus. Die Kinder, selber auch künstlerisch veranlagt, haben die allergrößte Mühe gehabt, vor dem Hintergrund einen eigenen, unabhängigen Weg einzuschlagen. Sie haben sich in Alkohol und Drogen geflüchtet und die einen sind sogar freiwillig aus dem Leben geschieden. Der gigantische Schatten vom Dichtergenie hat auch der Enkel noch gespürt, der Friedemann. Auch er hat manches Jahr gebraucht, um eine gesunde Distanz zu bekommen, wie er in seiner Biografie Achterbahn schreibt. Erst heute kann er gelassen zurückschauen, zum Beispiel auf die schwierige Zeit in den 50er Jahren, wo er unmittelbar nach dem Tod von Thomas Mann allein bei seiner Grossmutter Katja zu Kilchberg am Zürichsee verbracht hat. Die eigenen Eltern weit weg im fernen Kalifornien.
Ich als 15-Jähriger war in schon einer komischen Situation, aufzuwachsen, betreut zu werden von einer Frau, die zwei Generationen über mir steht. Und dann noch in einem Haus, was so wie so ein Witwenschloss, ein Museum war, wo eben auch dann die grossen Verehrer, die damals noch in Pacific Palisades oder zur Lebzeiten vom Grossvater noch, ja, eben noch lebendig mit ihm noch geredet haben, sind dann auch gekommen, aber das ist ganz anders gewesen. Das sind dann alles nur so Gedenkbesuche gewesen, wo man dann so, wie eben, so über den Tod dann geredet hat. Und das ist auch ein gespenstisch gewesen, das dunkle, grosse Haus mit den kleinen Fenstern. Also, es ist für einen heranwachsenden 15-Jährigen alles andere als gesund gewesen, in so einem Haus da seine Eierschalen abzuwerfen, sozusagen, wenn man so will.
Der Frido bekommt in dieser Zeit massive Schlafstörungen, leidet unbewusst unter den schwierigen Beziehungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern, die hier ebenfalls in diesem Witwenschloss Kilchberg ein- und ausgehen. Der Onkel Golo oder die drei Tanten, die Erika, die Elisabeth und die Monika.
Ich habe das eben auch vieles nicht gesehen, nicht wahrhaben, später deutlich geworden, aber die Erika ist ja auch gesundheitlich immer mehr verfallen in dieser Zeit. Dann das Leben dort und die Beziehung dann zwischen Mutter und Tochter, dann der Golo, und Golo und Erika haben sich dann vor allem politisch überhaupt nicht verstanden. Dann ist noch Monika die Geschichte, die Beziehung dazu ihre. Die sind ja alle auf ihren rumgetrampelt. Oft, wenn sie in den Sommer gekommen sind, alle anderen ausgerückt und haben mich dann mit ihnen allein gelassen und so. Das ist alles sehr unterschwellig gewesen. Das ist alles sehr, man hat eben nicht darüber geredet und ich habe niemanden mit dem ich nicht darüber reden.
Die grosse Sinnkrise holt Frido Mann aber erst Jahre später ein. Nach Abschluss von seinem Musikstudium in Zürich als frisch diplomierter Pianist und Dirigent.
Und das ist dann die Zeit, wo ich dann sehr jählings plötzlich so eine ganz starke religiöse Erfahrung, Erlebnis hatte. Das ist in der Zeit, wo ich dann im Opernhaus von Wagner das Bühnenweihfestspiel Parsifal mit einstudiert habe. Und die Musik und die Atmosphäre, die hat mich sozusagen da infiziert, wenn man so will, und mich dann auf ganz neue religiöse Situationen hineingebracht. Und dann habe ich dann von mir aus, über Freunde am Theater, habe ich dann einen Jesuitenpater aufgesucht. Die haben ja da das Apologetische Institut in Wollishofen gehabt. Dort war einer, der gleichzeitig Tiefenpsychologe war und Theologe. Und der hat mich dann unter seine Fittich genommen, Konvertitenunterricht, eine lange, harte Zeit. Der hat mich sehr geprüft, der hat mir das nicht einfach gemacht. Und schließlich bin ich dann, als ich dann nach Rom gegangen bin, zum Musikstudium, bin ich dann von einem tätigen Priester dann getauft worden.
Der Frido Mann nimmt also den katholischen Glauben an und absolviert das Theologiestudium.
Und hat das sogar fast belustigend erlebt, wie meine Verwandten, also Onkel, Tante, Großmutter, dann völlig verwirrt war, dass ich jetzt in dieser Familie einen Weg gegangen, katholische Konversion, Theologiestudium und dann nicht einmal Priester werden, sondern Laientheologie. Keiner hat mich mehr verstanden, aber das ist mir egal gewesen. Im Gegenteil, ich habe fast ein bisschen triumphiert.
Der Frido Mann schließt sein Studium mit einem Doktortitel ab, wird wissenschaftlicher Assistent vom berühmten Theologen Karl Rahner und stellt noch einmal die Weiche neu. Er holt ein Psychologiestudium nach und wird, nach verschiedenen Stationen, sogar Professor für Psychologie in Münster. Was auffällt im beruflichen Sektor? Der Frido Mann fängt nicht nur einfach hier und dort eine Ausbildung an, sondern bringt es auf jedem Gebiet zu erstaunlichem Erfolg. Und doch spürt man in dieser bewegten Karriere eine grosse Verunsicherung.
Es hat natürlich etwas damit zu tun, mit dem Drang, sich selber zu finden, aber gleichzeitig mit der grossen Schwierigkeit, dass in so einer Familie und mit so einer Prägung da auch einen Weg zu finden, auch einen Weg, wo man auch in der Gesellschaft von der Mitmenschen dann auch voll akzeptiert wird. Aber es war auch eine ideologische Sache gewesen. Es ist natürlich eine Familie, die so in sich so zerrissen ist, wo auch räumlich, geografisch zwischen Kontinenten gependelt ist, wo heimatlos war. Und natürlich auch, nicht nur, weil sie Künstler waren, sondern auch durch die Zeit, durch die politischen Situationen, also als Spiegelbild von der damaligen politischen Zeit eben auch, dass da in so einer Familie ich selber, wie in einem Spiegel, in einem Spiegelbild, auch jemand war, der eben auch immer gesucht hat und nach Wert gesucht hat, nach humanistischen Wert natürlich, wo eben die Familie eben auch dafür gerade gestanden ist. Die haben ja mir auch wollen, in dieser zerrissenen, schwierigen Zeit eine Orientierung haben und auch eine Orientierung auch weitergeben, zum Beispiel literarisch oder so. Und darum glaube ich, dass ich da vielleicht nicht ganz einmal so ganz untypisch für viele Menschen von heute, die auch suchen, ja, einen sehr brüchigen Weg gegangen bin.
Erst mit 40 erlaubt sich der Fridomann selber Bücher zu schreiben. Auch vor diesem Hintergrund müssen wir seine wechselvolle Berufskarriere deuten.
Meine Odyssee, die ich im akademischen Bereich gemacht habe, also Studium A, Studium B, Studium C und so weiter, ist natürlich auch in gewisser Sinne eine Flucht aus dem künstlerisch-literarischen Bereich gewesen, vom Grossvater, von den Onkeln, die geschrieben haben, Tanten, die geschrieben haben. Aber dann habe ich eben 20 Jahre später, als ich dann 40 war, habe ich dann auf einmal gemerkt, jetzt holt es mich eben doch ein und jetzt muss ich anfangen zu schreiben. Und dann bin ich eben sogar so tief in den Familienbereich hineingegangen, dass ich dann eben sogar noch Roman geschrieben habe, zu allem auch noch.
Sein Start als Schriftsteller wird belächelt. Was hat ein Enkel von Thomas Mann überhaupt auf dem literarischen Parkett zu suchen?
Das ist immer wieder angekleidet worden und man hat immer mit grossem Distanz hat man die Romane, die ich geschrieben habe, betrachtet und sehr gemischt und zum Teil auch sehr kritisch. Und je früher, desto mehr, je später, desto wohlwollender ist man dem jetzt entgegengetreten. Und das macht mir Mut, eben jetzt auch über die Romanschriftstellerei raus jetzt ganz neue Wege zu gehen.
Nächsten Frühling plant er zum Beispiel zusammen mit einem russischen Jazzmusiker ein multimediales Bühnenprojekt, das die verschiedensten Sparten wie Literatur, Film und Musik zusammenbringt. Auch die Autobiografie «Achterbahn» war bereits ein erster Schritt weg vom klassischen Romanschreiben. Der Anstoss dazu hat der Verlag gegeben.
Aber erst beim Schreiben, da ist mir deutlich geworden, wie nützlich das für mich war. Fast ein therapeutischer Akt, muss ich sagen. Und ich bin jetzt im Nachhinein sehr froh, dass ich das Buch geschrieben habe.
Das Aufschaffen von diesen schwierigen Erinnerungen, das Festmachen von widersprüchlichen Gefühlen, sei für ihn als Mitglied dieser Mannfamilie sehr heilsam gewesen, sagt der Fridomann im Rückblick.
Das ist ja so wie so ein Begreifen gewesen. Begreifen, also wirklich mit Händen können greifen, räumlich das vor mir zu sehen und zu erklären, was da alles abgelaufen ist. Es gibt immer viele Punkte, ich denke jetzt wieder an meine Mutter, an ihr Verhältnis zu mir, wo ich immer noch den Kopf schüttle. Und ich glaube auch nicht, dass wenn ich nochmal eine Biografie würde schreiben, dass ich dann klarer würde sehen. Das ist einfach offen. Aber vieles, vieles, also an Verhältnis in der Familie, aber eben auch Verhältnis Familie und Zeitgeschichte. Zeitgeschichte ist für mich ganz wichtig in diesem Buch, dass die auch zum Ausdruck kommt. Dass es nicht einfach so eine Familie ist, die um den eigenen Nabel kreist, sondern wirklich auch ein Stück weit Ausdruck von der Zeit ist. Das sind viele Sachen, die mir sehr bewusst und sehr klar geworden sind.
Der Fridomann beschönigt in diesem Buch nichts. Im Gegenteil. Gnadenlos hält er seinen Verwandten einen Spiegel vor, schreibt von Verfall und Dekadenz und erwähnt auch die späte Versöhnung mit dem eigenen Vater Michael, kurz bevor sich der 1977 das Leben nimmt. Es ging ihm nicht um Schuldzuweisung oder Nestbeschmutzung, betont der Fridomann, sondern er will einfach seinen eigenen Beitrag leisten zur Wahrnehmung von dieser weltberühmten Familie.
All die Verfilmungen oder Bücher, die geschrieben worden sind, enthalten ja sehr viele Informationen. Aber was ich dann selber gezeigt habe aus meiner eigenen Erinnerung, ist zum Teil auch wieder sehr neu. Das ist mir auch wichtig. Dann will ich natürlich auch ein bisschen die Mode, die lange Zeit war, der Grossvater jetzt vom Sockel zu reissen und zu sagen, schau doch mal, grosses Genie, aber menschlich doch ganz ein kalter Mensch, das zu revidieren und zu sagen, nein, aus meiner Sicht ist das nicht so. Der war für mich ein sehr positiver Mensch gewesen.
Und er will anderen an seinem Beispiel aufzeigen, was aus so einem wird, der in einem sättigen, vorbelasteten Künstlermilieu aufwächst. Mit dem übergrossen Grossvater Thomas hat sich der Fridomann schon längstens versöhnt. Und ganz aus seinem Schatten wird er sowieso nie rausgehen können.
Es macht ja auch nichts, denn ich stehe, je länger ich den Prozess von der Loslösung mache, desto eher kann ich dazu stehen, dass ich eben zu dieser Familie gehöre und nicht nur eine Familie mit Schatten, sondern eben auch mit Sonnenseite. Die kreative Seite, die kämpferische Seite, die humanistische Seite, die haben ja eben auch Leute wie Erika und Golo und Klaus bei allem Verfall, wo sie dann selber eben auch demonstriert haben, die eben doch gehabt. Das hat sich auch niedergeschlagen in Büchern, die man heute lesen kann. Und das ist ein sehr ein positiver Ausdruck von dieser Familie und mündet letzten Endes eben auch im grossen Paterfamilie, also im Thomas und in der Katja. Und ich sage jetzt immer wieder mal, so langsam kann ich mir immer mehr leisten, Enkel zu sein.
Ich kann mir immer mehr leisten, Enkel zu sein. Der Frido Mann, Enkel vom Literaturnobelpreisträger Thomas Mann und selber Schriftsteller. Mit ihm geredet hat Lucia Stettler. Dann nochmal die Angabe zu der erwähnten Biografie «Achterbahn» eben vom Frido Mann, erschienen im Rowohlt Verlag. Sie findet den Link zu dem Buch auch auf drs1.ch.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.